Willkommen bei Talk and Walk.
Ich bin Jens.
Ich bin Peter.
Begleitet uns bei unseren Spaziergängen.
Und hört uns dabei zu, wie wir über Unternehmertum, Mental Health und allem dazwischen reden.
Viel Spaß!
Hallo zusammen. Heute mal in einem neuen Format. Da Jens und ich eh viel telefonieren, dachten wir uns, jeder für sich nimmt einfach mal seine eigene Tonspur auf, während wir telefonieren. Und das schmeißen wir danach dann zusammen und machen daraus eine Podcast-Folge. Und das probieren wir heute mal. Der Jens ist aktuell unterwegs beim Spazierengehen und ich bin daheim. Und das Thema, das wir heute behandeln möchten, ist die Preisfindung. Und bevor ich über meine Preisfindung rede, würde ich einfach mal direkt beim Jens einsteigen. Jens, wie ist denn das bei dir? Wie findest du für deine Dienstleistung deinen Preis?
Ja, bei mir ist es ja, ich bediene ja mehrere Märkte. Ich bediene ja einmal den klassischen Dienstleistungsmarkt. Da habe ich ja in dem Sinn kein Produkt, sondern eine Dienstleistung. Die rechnet sich halt zusammen, ist relativ simpel. Ich habe ein Büro, das Büro hat Kosten. Ich habe einen Internetanschluss, der hat Kosten. Ich habe zwei Firmenwagen und einen Firmenroller und ein Firmenfahrrad, die haben Kosten. Das sind Instandhaltungskosten, beispielsweise TÜV, Reparaturen etc. Dann habe ich natürlich noch Kosten im Sinne von Internetdomain, also halt Werbekosten würde ich es jetzt nennen. Meine Domains, meine Webseiten, meine E-Mail-Postfächer, Handyrechnung. So, das macht einen gewissen Preis im Monat aus. Und dann mache ich es eigentlich so, dass ich sage, okay, das sind die Kosten, die ich zahlen muss, firmentechnisch. Und dann gehe ich eigentlich her und sage, okay, was brauche ich denn obendrauf zum Leben? Also dann packe ich meine Lebenskosten drauf, was man eigentlich nicht macht. Dann packe ich die Steuern drauf. Und dann kommt eine Summe raus, die liegt zwischen 30.000 und 40.000 Euro im Monat. Warum so hoch? Weil ich halt relativ konservativ mit den Steuern rechne. Also ich versuche ungefähr so zu rechnen, dass ich mit 30% des Nettowerts einer Rechnung leben kann. So. Okay. Daraufhin ergibt sich dann ein Betrag und dann schaue ich so, wie viele Stunden kannst du in der Woche oder wie viele Stunden denkst du, kannst du in der Woche auf den Kunden schreiben? Jetzt kommen alle natürlich mit 40 Stunden. Ja, Pustekuchen. Du hast ja auch so viel non-billable hours, die du nicht auf den Kunden schreibst. Beispielsweise Akquisegespräche, dann bist du mal auf einer Messe, dann bist du vielleicht mal irgendwo auf einem Networking-Event, dann machst du Buchhaltung, dann machst du anderen Kram fürs Finanzamt oder für irgendjemanden. So, also rechne ich mit 120 Stunden im Monat, die ich haben möchte, um das zu erreichen. Daraufhin kam ein Stundensatz raus, der war aber super niedrig. Und dann habe ich einfach geschaut, was verlangt die Konkurrenz. Habe gesehen, die Konkurrenz verlangt zwischen 80 und 150 Euro. Und dann habe ich geschaut, dass ich mich in diesem Bereich auch ansiedle für die Standarddienstleistung, also für Consulting. Und dann habe ich noch geschaut, wo sind denn meine Extradienstleistungen? Also beispielsweise meine Individualprogrammierung, die geht einfach bei 200 Euro die Stunde los. Das ist für meine Dienstleistungen. Jetzt habe ich aber ja auch noch Produkte, die ich vertreibe. Da mache ich es so, dass ich sage, okay, ich habe hier ein Produkt entwickelt. Ich habe ja eine Kostenrechnung für meine Dienstleistung. Also ich weiß, was eine Stunde bei mir kostet, damit ich davon leben kann. Und da rechne ich nicht den Betrag aus, sozusagen, den ich meinen Kunden in Rechnung stelle, sondern das, was ich wirklich brauche. Und das ist dann die Grundlage für meine Individualprogrammierung. Da sage ich dann, was weiß ich, sagen wir kommen auf 45 Euro. Da Dann rechne ich, okay, eine Entwicklerstunde kostet mich 45 Euro. Dann kommen da natürlich noch die Plattformkosten, also wo hoste ich das Ganze. Das ist aber immer minimal, das sind halt 5, 6 Euro im Monat pro Applikation. Dann sagen wir also 50 Euro. Und dann sage ich, okay, 50 Euro die Stunde, wie viel Geld habe ich da, wie viel Zeit habe ich da rein investiert? Daraufhin kriege ich einen Betrag und den teile ich dann durch ein Jahr und durch eine gewisse Anzahl von Usern anhand meiner Marktanalyse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, das ist ein Produkt, das hat einen potenziellen Markt von, sagen wir, 200.000 Usern. Davon sage ich mir, von dem Markt kriege ich vielleicht 10% als Komplett-User und von diesen 10% kriege ich nochmal 5-10% als monatliche zahlende Kunden.
Ja, ich finde das interessant. Und das ist dann der Preis. Also du hast ja eine völlig, völlig andere Herangehensweise. Also allein ja auch schon, weil bei dir ja die Selbstständigkeit, du bist ja komplett abhängig von deinem Preis. Der muss ja deinen Lebensunterhalt bezahlen. Bei mir ist es ja nur Nebengewerbe. Dementsprechend kann ich da anders rechnen. Aber ich find die Herangehensweise einfach interessant, wie sich das so komplett unterscheidet.
Ja, das hat damit zu tun, ich versuche bei allem, was ich tue, immer beweisbasierend oder datenbasierend zu arbeiten. Ich habe angefangen, und das habe ich natürlich gelernt, ich habe angefangen und habe gesehen, damals habe ich... war ich vorher bei Konica Minolta und ich wusste, dass Konica Minolta für mich 100 Euro die Stunde verlangt. So, dann habe ich gesagt, ja, aber Konica Minolta ist eine Riesenfirma mit riesen Rattenschwanz, bla bla bla. Ich verlange einfach mal 50 Euro die Stunde. Da habe ich meinen Preis quasi gewürfelt. Mhm. So, und dann bist du nämlich plötzlich in dem Punkt, dass du sagst, ja, okay, mit 50 Euro die Stunde, klar kriege ich viele Aufträge, aber ich zerreiße mich auch zwischen den Aufträgen. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, will ich Quantität oder Qualität? Und dann habe ich gesagt, okay, mir ist es eher wichtiger, einen guten Kunden zu finden, als viele kleine, ganz kleine Kunden. Dann habe ich mein Geschäftsmodell ein bisschen umgestellt. Früher habe ich bei Lieschen Müller quasi, wenn die zwei PCs hatte, ja klar, mache ich. Oder ich hatte einen Kunden, die hatten 10 PCs. Mhm. So, die haben mich halt dreimal im Jahr angerufen. Bringt nichts. Und dann bin ich dann irgendwann auf die Großen gegangen und habe gesagt, nee, eigentlich brauche ich einen großen Kunden. Dann habe ich damals eben einen großen Kunden gefunden aus der Automobilbranche. Dem habe ich mein Konzept vorgestellt. Der hatte ein Projekt für mich. Dann haben wir das Projekt in 6 Monaten durchgezogen mit dem Preis, den ich mir damals erwünscht hatte. Der war immer noch relativ günstig. Nach dem Projekt habe ich mir alle Zahlen durchgeschaut und habe gesagt, ja okay, ich bin immer noch 20% billiger als die Konkurrenz. Jetzt hebe ich mich ab. Und dann habe ich gedacht, so ja, den Preis, eigentlich könntest du was mehr verlangen. Dann habe ich pro Stunde nochmal was draufgeschlagen, hat trotzdem geklappt. Wobei ich in Zukunft ja eigentlich von diesem Zeit-gegen-Geld-Prinzip weg möchte. Weil Zeit gegen Geld bestraft gute Leute.
Das stimmt, ja.
Als Beispiel, du nimmst 2 Firmen. Der eine sagt, ich brauche 60 Stunden beim gleichen Stundensatz. Und ich sage, ja, ich kann es in 50 Stunden. So, dann klar würde ich es in den 50 Stunden dann auch machen. Aber ich bestrafe mich ja selber dafür, dass ich schnell und gut bin. So, also versuche ich meinen Kunden eher davon zu überzeugen, dass wir featurebasierend arbeiten. Das heißt, der Kunde sagt, was er möchte. Wir legen einen Preis dafür fest und einen Zeitrahmen. Beispielsweise, ja, bitte mach das in den nächsten 3 Monaten. So, damit habe ich mir selber die Stunden genommen, weil ich nicht mehr nach Stunden arbeiten muss. Und wenn ich schneller bin, als mir, also weil du rechnest es ja trotzdem dann zum Schluss sozusagen, sagen wir bei bei dem Auftrag 60.000 Euro, sagen wir 100 Euro die Stunde. Ja gut, rechnest also runter auf die Stunden und dann sagst du, okay, so viele Stunden darf ich brauchen. Und wenn du dann natürlich weniger brauchst, hast du gewonnen. Wenn du mehr brauchst, zahlst du drauf.
Mhm.
Aber das weißt du dann und das ist halt dieses Datengestützte. Dann weißt du beim nächsten Mal, wenn ich nochmal so ein Projekt annehme, dann darf ich nicht 60 Stunden anbieten oder den Wert von 60 Stunden, dann sage ich halt 80. Weil du willst ja was gewinnen.
Ja, bei mir ist es ja ganz anders. Also was du auf Qualität achtest, merke ich für mich aktuell, dass ich jetzt erstmal auf Quantität gehen muss. Ich habe ja angefangen, also bei mir sind es ja hauptsächlich Bilder, die ich verkaufe. Und ich habe geschaut, dass ich mein Druckbett in der Größe natürlich bestmöglichst ausnutze. Habe aber gemerkt, das ist also von Person zu Person verkaufen, da lässt sich das gut machen. Aber wenn ich mit diesem Preis dann ins Internet gehe und dann noch die ganzen Plattformgebühren und sowas draufschlage, bin ich halt schnell bei einem Preis, was ich gemerkt habe, was die Menschen dann nicht ausgeben möchten. Und da bin ich der Meinung, ich muss jetzt die Größe vom Bild kleiner machen, sodass ich dann auch von dem Bild, was ich drucke, mehr auf eine Druckplatte bekomme, sodass ich eine bessere Massenproduktion machen kann und dass ich dann auch vom Preis runtergehen kann und attraktiver werden kann. Weil ganz ehrlich, wer will sich schon so eine riesengroße Valentinskarte von 20 cm auf 15 cm hinstellen? Das ist völlig übertrieben. Das ist als personalisiertes Bild, ist das eine super Sache. Aber jetzt so als Geburtstagskarte oder Valentinskarte oder Muttertagskarte habe ich gemerkt, ist das eigentlich voll die dumme Idee. Das bringt mir nicht viel. Also ist jetzt mein neuer Ansatz eben von der Größe her kleiner werden, so 10 auf 10 Zentimeter circa. Und dann kann ich auch vom Preis her attraktiver werden. Und dann kannst du das auch besser in Bündels machen. Dann kriegst du mehr auf die Platte, dann kannst du mehr und schneller drucken. Und wenn ich das jetzt dann streue, glaube ich, habe ich mehr Erfolg. Und ich muss ja auch...
Finde ich interessant.
Ja, ich muss ja auch...
Ich finde interessant, wie du es findest, also wie du auf die Idee gekommen bist.
Ja.
Weil mein Denkansatz wäre, also mein Ansatz mit der Größe wäre der gleiche, aber die Gründe wären andere.
Okay.
Weil ich würde sagen, schau dir eine Standard-Geburtstagskarte an. So, eine Standard-Geburtstagskarte hat eigentlich immer, gut, du kannst sie meistens aufklappen, aber wenn du sie nicht, so eine Postkarte, so Postkartenformat.
Ja.
Warum würde ich das nehmen? Weil ich das dann auch verschicken könnte, als Brief. Das wäre so mein Gedanke gewesen, gar nicht der Gedanke, wenn ich kleinere Bilder mache, kann ich billiger sein, weil, ja, du kannst billiger sein, weil der Materialeinsatz niedriger wird, aber... Ich würde so hergehen und sagen, okay, was ist denn das Format, was die Leute wollen? Also ich finde, viereckig oder quadratisch besser gesagt, viereckig ist ja alles, ist eher ein unschönes Format, weil Bilderrahmen sind normalerweise auch nicht quadratisch, die sind rechteckig.
Mhm.
Je nachdem, ob du Querformat oder Hochformat hast, aber... Viereckig würde ich sogar ästhetisch nicht schön finden.
Ja, interessant, gell, wie man so da die verschiedenen Herangehensweisen hat. Aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, ich muss mehr Menge in den Markt reinbringen, sodass die Kunden mehr Auswahl haben. Also das ist auf jeden Fall schon mal sicher. Und jetzt, wie ich genau die Größe mache, muss ich mal noch gucken. Aber auf jeden Fall brauche ich Menge an Produkten.
Und wie machst du das mit deinen Marketingkosten? Werbung? Wo fließen die ein? Fließen die zum Teil ein?
Marketingkosten habe ich jetzt so direkt... Naja, noch nicht. Also es ist jetzt, ich schalte nicht aktiv Werbung. Ich möchte das über den generischen Content erzeugen, sodass ich jetzt in Social
Aber das
Media.
sind ja auch Marketingkosten. Warum sind das Marketingkosten?
Ja, aber du hast ja keine Ak also ich habe ja noch keine
Doch,
aktive
hast du.
Kosten.
Doch, du musst lernen sozusagen, dass deine Zeit einen Preis hat. Weil wenn du Content produzierst, verbrauchst du Zeit. Zeit ist die wichtigste Ressource, die du hast, und die musst du dir bezahlen
Ja
lassen.
gut, die
Also
habe ich
musst du
ja
auch.
generell, wenn ich ein Produkt in die Welt hebe, dann habe ich.
Ja, aber da hast du vorher gesagt, da hast du nur die Produktentwicklungskosten und die Druckkosten, also halt die Arbeitszeitkosten.
Ich kann es
Hast du da auch
noch, also
die Marketingkosten?
jetzt nicht direkt Marketingkosten, aber ich habe einfach, ich habe mal, ich habe, also egal welches Produkt ich anfasse, sind es bei mir 10 Euro und diese 10 Euro, die habe ich mir einfach als Arbeitszeit deklariert.
So, das bedeutet ja, wenn du an einem Bild, sagen wir, du sitzt an einem Bild insgesamt nur für die Entwicklung, also nur für die Entwicklung und für die Arbeitszeit, weil du musst das Gerät putzen, du musst es, keine Ahnung, was du alles machen musst. Sagen wir also eine halbe Stunde. Das heißt, du hast einen Stundenlohn von 20 Euro dir berechnet. So. Aber das würde ja bedeuten, dass deine Zeit, die du für Videocontent brauchst, entweder diese 20 Euro drücken oder du sie noch mit einrechnen musst.
Also was ich in meinen Kosten bis jetzt, also was meine Preiskalkulation, mein Template bis jetzt immer so war, war Materialkosten, das Filament, die Druckzeit, also
Ja, das ist
dementsprechend die
klar.
Stromkosten. Dann habe ich noch einen kleinen Anteil von den Lizenzen, die ich für meine Tools ausgebe, mit reingerechnet, eine Reinigungspauschale reingerechnet. Ich habe sogar 50 Cent für Internetpräsenz mit reingerechnet. Dann kommt die Verpackung oben drauf, das Füllmaterial, die Arbeitszeit, die 19% und der Versand. Und dann
Ja gut, die
und die
19
Plattform.
Prozent, die kannst du aus deiner Rechnung
Ja.
rauslassen, weil das als Unternehmer rechnest du nicht mit den 19 Prozent, weil die 19 Prozent interessieren dich nicht, weil du die 90 Prozent entweder vom Finanzamt zurückkriegst oder dem Finanzamt zahlen musst.
Ja.
Das sind Durchlaufposten. Aber du siehst, dass du in der Rechnung einfach diese Kosten nicht drin hast. Und was mir auch fehlt, in meinen Augen, wäre die Kosten für die Drucker selber. Die Anschaffungskosten. Die müssten ja auch in den Preis, weil du möchtest ja irgendwann, möchtest du dir über deine Firma ja auch einen neuen Drucker kaufen können.
Ja, das
Den
stimmt.
wirst du ja nicht aus deiner Privattasche zahlen. Du möchtest ja, dass deine Firma den Drucker kauft.
Ja.
Das heißt, du musst das Geld für diesen Drucker erstmal einnehmen. So, was kostet so ein Drucker? 800 Euro?
Ja, grob, ja.
So, was glaubst du, was haben die für eine Laufzeit? 4 Jahre?
5 Jahre grob.
So, dann sagen wir 5 Jahre. Das heißt, du musst die 800 Euro in den 5 Jahren ja auch noch mitverdienen, damit du dir einen neuen Drucker kaufen kannst. Also so würde ich es machen. Ich sage nicht, dass dein Ansatz falsch ist. Ich versuche nur immer, wie gesagt, ich bin halt sehr datengetrieben und ich versuche immer datenbasierend, also auf Fakten basierend meine Preise oder alle Entscheidungen, die ich treffe, versuche ich immer auf Daten basierend zu machen und nicht aus einem Bauchgefühl heraus.
Ja, bei mir sind halt viele
Dieses
Sachen Bauchgefühle, ne? Und ich komme gerade so in die Welt von datengetriebenen Entscheidungen. Was ich so sehe, so ein bisschen, dass mein Preis halt auch einfach voll explodiert. Ich habe es ja jetzt schon gemerkt, so mit dieser kleinen Kalkulation mit dem Template, was ich habe, bist du halt einfach sehr schnell bei einem sehr hohen Preis. Und wenn du dann auf ähnliche Produkte der Konkurrenz schaust, sind die halt teilweise dann 5 bis 10 Euro günstiger. Und ja, also es ist halt schwer, da dann mitzuhalten, ne? Also ich.
Falscher, falsch, wirklich falscher Ansatz. Diesen Ansatz, das habe ich vorher gesagt, habe ich früher auch gefahren. Nein. Der Preis. Ich habe ja mal bei Konica Minolta gearbeitet und die hatten einen Satz, der hat sich in mein Leben eingeprägt. Die erste Maschine, also die haben halt hauptsächlich Drucker verkauft, die erste Maschine verkaufst du über den Preis, die zweite über den Service. So, das können wir jetzt bei dir ein bisschen ummünzen und sagen, ja, Moment mal. Klar, die Konkurrenz mag billiger sein, aber was unterscheidet dich von der Konkurrenz? Das ist das, was ist, also es geht ja nur darum.
Diese Frage habe ich mir ja auch schon gestellt, was unterscheidet mich von der Konkurrenz? Und da habe ich für mich mal jetzt herausgefiltert, dass bei den Bildern, die ich herstelle, dass ich zum Beispiel einen sogenannten dickeren Base Layer habe, so dass ich auch mehr Stabilität im Bild habe. Und
interessiert kein altes Schwein.
Nicht? Ganz nicht?
Weißt du, was die Leute, nein, weißt du, was die Leute interessiert?
Hm?
Das klingt jetzt total doof, aber die Leute interessiert, dass du das handcraftest mit Liebe machst. Dass du dahinter stehst und dass du nicht eine Massenproduktion bist, die 30.000 Bilder in der Woche druckt, sondern dass du ein kleiner Handwerkerle bist, der in seinem Kämmerchen Bilder druckt. Warum funktioniert Etsy? Etsy funktioniert, weil das alles kleine Menschen sind, die in der Welt von Amazon keine Chance hätten.
Ja.
Das funktioniert, weil sich da Leute hinsetzen und in kleinen Stückzahlen schöne Dinge machen. Das muss dein USP sein. Eben, dass du keine Druckfarm bist, dass du nicht jemand bist, der lieblos 30.000 Bilder rausbringt. Das bringt mich auf einen Spruch von Picasso. Picasso ist mal irgendwie durch die Stadt gelaufen. Da kommt eine Frau zu ihm und sagt, hey Picasso, malst du mir ein Porträt? Ja, kein Problem. Dann sagt die Frau so, 30 Sekunden, keine Ahnung, er malt halt dann das Bild. Und dann sagt er zu ihr, das kostet jetzt $30.000. Dann fragt sie ihn, hey Picasso, wie kannst du für dieses Bild 30.000 Euro verlangen? Das hat dich ja nur 30 Sekunden gedauert, das zu malen. Und dann kommt Picasso mit der einzigen Antwort, und die musst du dir für dein Leben merken. Es hat mich 30 Jahre gekostet, mich in die Lage zu versetzen, so ein Bild in 30 Sekunden zu malen. Das ist es. Das ist es, was du verkaufst. Das ist bei meiner Dienstleistung das Gleiche. Ich verkaufe nicht Code, den ich schreibe, oder, keine Ahnung, PCs, die ich zusammenstöpsle. Ich verkaufe 20 Jahre Berufserfahrung. Das bezahlt der Kunde. Der Kunde bezahlt nicht in dem Sinn sozusagen, was ich wirklich tue, sondern er bezahlt mein Wissen.
Ja, stimmt. Ja, aber das ist auch so
das ist
typische, wie formuliere ich es? Die typische Findungsphase, ne? Das hast du einfach, glaube ich, weil hat jeder. Jeder muss schauen, wie definiert er das, wie ist es. Und es wechselt ja teilweise auch irgendwie jeden Tag oder jedes Mal, wenn du das neu überdenkst. Das finde ich auch sehr interessant.
Ja, du hast oft einen Wechsel drin, und vor allem hast du einen Learning-Prozess.
Ja.
Und das Problem, das habe ich auch irgendwo mal gelesen, genau, du kennst sicherlich Rosins Restaurants.
Ja.
Da gab es ein Restaurant, das hat super billige Preise angeboten, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. So, was hat die Konkurrenz gemacht? Die hat die Preise noch billiger gemacht und dann ist die Konkurrenz pleite gegangen. So, und dann bist du an dem Punkt, wo, wenn du selber den Preis drückst, ruinierst du dich selber. Weil der eine große Firma, also du wirst nie zu einem Preis produzieren können, den eine große Firma produziert.
Ja, das stimmt.
Weil du einfach gar nicht diese,
also ich gar nicht auf diese Masse,
die Masse gehen kann, ja. Genau. So, aber dann vergiss den Preis der Konkurrenz. Du solltest jetzt vielleicht nicht 40 Euro teurer sein, aber vergiss den zu einem gewissen Grad. Mhm. wenn du 10 Euro teurer bist, bist du halt 10 Euro teurer.
Ja, das ist auch.
Du hast dafür etwas mit Liebe gemacht.
Ja, ich erinnere mich da so auch an die Worte von amerikanischen Unternehmern oder auch ein bisschen generell Unternehmern, die so sagen: Ja, such dir deine Nische aus, schau, was in deiner Nische am teuersten ist, beziehungsweise so das obere Drittel, und dann setz dich nahe an diesem oberen Drittel dran.
Ja, kann man machen. Bringt halt dann etwas, also bringt für mich dann etwas, wenn du ein Produkt hast, was vergleichbar ist.
Mhm.
Also ja, bei meiner Dienstleistung kann ich das bis zu einem gewissen Punkt, könnte ich das tun. Natürlich beobachtet man die Konkurrenz, aber die Konkurrenz darf dir nie deine Preise vorschreiben.
Ja.
Weil die Konkurrenz rechnet, also jetzt mal ganz anders gesprochen, wenn ich jetzt sage, okay, was sind denn meine großen Konkurrenten? Das sind die großen Systemhäuser. So, die Systemhäuser, die sind alle viel billiger als ich, bis auf 2, 3. Warum? Weil die halt über Masse gehen können. Die haben halt 5 Leute, die das machen. Ja, aber sie haben halt dafür nicht diesen individuellen Service, den ich biete. So, und wenn ich beim Kunden sitze, sage ich denen, ja, natürlich kannst du zu Firma X gehen. Gerne. Weil das kommt. Die kommen ganz oft, ja, aber ich habe hier ein Angebot von, es kam erst vor ein paar Tagen, da hat ein Kunde, ein potenzieller Neukunde bei mir angerufen und hat gesagt, er braucht eine Wartung bis Ende des Jahres von ein paar Servern. Dann habe ich eben das durchgerechnet und habe gesagt, okay, bei der Größe würde ich sagen, brauchen wir 3 Tage im Monat.
Ja.
Dann sagt er, ja, ich habe aber hier ein Angebot, die machen das für 2. So, dann musst du zum Kunden sagen, dann geh da hin. Dann mach das. Wenn du das nicht tust und den Preis des anderen annimmst, dann gehst du gefühlstechnisch schlecht rein, weil du nicht das bekommst, was du möchtest. Und auch der Kunde geht mit einem miesen Gefühl da rein, weil er sich überlegt, ja schau mal, der wollte ja 3 Tage ursprünglich, wollte er mich über den Tisch ziehen und du hast schon ein ganz komisches Kundenverhältnis.
Mhm.
Nee, deine Preise stehen fest. Und was interessiert mich, was die Konkurrenz macht?
Ja, interessant.
Ja, ich versuche es halt so. Ich versuche halt zu sagen, natürlich achtet man so ein bisschen drauf, aber was will ich denn? Ich will nicht das, was meine Konkurrenz hat. Ich möchte von dem, was ich tue, leben können. Mhm. Ich möchte gut leben können und ich möchte meinen Kindern eine Zukunft bieten. Also muss ich schauen, wie viel Geld ich brauche. So, und wenn ich das weiß, dann lege ich das halt als Kosten zugrunde. Und dann sage ich ja natürlich noch, wenn das eine blöde Summe ist, okay, da war, was weiß ich, sagen wir, jetzt kommen 58 Euro raus, dann denke ich mir so, dann schaue ich in die Konkurrenz und sage, okay, schau mal, bei der Konkurrenz sind es 90, 100, 120 Euro. Ja gut, wenn ich meinen Preis verdoppel, bin ich immer noch im Gut, dann bin ich immer noch in dem Segment meiner Konkurrenz drin. Ich habe aber für mich gerechnet und weiß, dass ich dann nicht mal die 160 Stunden brauche, die der normale Angestellte arbeitet, sondern theoretisch kann ich in der Hälfte der Zeit arbeiten, weil ich ja das Doppelte verlange von dem, was ich brauche.
Ja, das Thema Preisfindung, das wird mich auf jeden Fall jetzt dieses Jahr noch sehr beschäftigen. Ich bin da gespannt, was da jetzt noch alles bei mir kommt. Weil wenn ich muss ja jetzt erstmal irgendwie einen Fuß in den Plattformen reinkriegen und dann mal schauen, wo der Schneeballeffekt einsetzt.
Ich glaube nicht, dass es einen Schneeballeffekt geben wird.
Meinst du?
Ich glaube, du wirst generisch wachsen und du wirst. Und deshalb verstehe ich nicht, warum bei dir die Marketingkosten nicht drin sind. Ich glaube, du wirst nur durch Werbung wachsen.
Ja, muss ich mal gucken. Ich bin ja jetzt auch bei den Podcasts von diesem Snox-Gründer und so mit dabei. Und die sind ja genau das, was ich eigentlich auch jetzt bin. Die kommen ja aus dem E-Commerce. Die machen schon auch viel mit Google Ads und so, also die ganzen Werbung-Sachen. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Das ist halt aber auch, ne,
Nein,
du
ich
bist halt
glaube, du
ein
brauchst
Mann, ne?
deinen Markt. Ja, aber ich glaube, du. Google Ads verkehrt, meiner Meinung nach. Such dir eine Nische, was weiß ich, Geburtstage. Und dann gehst du in diese Nische auf Verderb rein. So, was bedeutet das? Ja, Geburtstage, ja, okay. Es gibt sicherlich bei dir um die Ecke irgendeinen Geschenkeladen. So, dann fragst du, hey, hättet ihr Bock, das mal auszustellen? Hättet ihr Bock, dass ich euch ein Bild mache? Oder eben das Thema, was du letztes Jahr angehen wolltest, Hochzeiten. Geh auf eine Hochzeitsmesse, lauf drüber, geh zu den Brautausstattern und drück denen deine Karte in die Hand. Du hast ja nichts zu
Das
verlieren.
stimmt ja.
Und du hast einen Vorteil, um den ich dich so ein bisschen beneide. Du musst davon im Moment nicht leben.
Das stimmt, ja.
Weil wenn man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten muss, dann bist du plötzlich, dann musst du Geld
Ja.
verdienen.
Ja.
Also ich würde hergehen und sagen, okay, Werbung ist bei mir einer der wäre bei mir in deiner Position einer der größten Blöcke.
Ja, ich muss ja sowieso mal mein Template jetzt ein bisschen neu strukturieren. Und dann kann ich das angehen. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht, ja. Werbung schalten wird schon sinnvoll sein. Und dann nicht eben so auf den, nicht auf die große Sicht, so hey, ich mach Bilder, sondern immer auf die kleinen Dinger. Hey, hier, Muttertagsbild, dies, das,
Genau.
Geburtstagsbild, Hochzeitsbild, Trauungsbild, Firmenjubiläum. Ja.
Aber lass uns das Thema Preisfindung für heute mal abschließen. Vielleicht kommen wir da einfach irgendwann noch mal drauf, wenn du deine Preise noch mal angepasst hast. Ich hoffe, die Folge war für alle wieder sehr interessant. Wir würden uns über Feedback freuen.
Auf jeden Fall.
Und das letzte Wort kriegt der, der heute das erste Wort hatte. Peter, the stage is yours.
Wir sind auf vielen Plattformen unterwegs mit unserem Podcast. Dementsprechend kann man Kommentare, Likes, Sternchen, Favorit hinzufügen zur Bibliothek. Ist möglich. Wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid. Und ja, aber von unserem Sinne aus, wir wünschen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.